Ein Auszug aus einem Essay Der Todestrieb der Konkurrenz von Robert Kurz. Seit einigen Jahren ist in der westlichen Welt der Begriff des Schulmassakers sprichwörtlich geworden. Die Schulen, einst Orte mehr oder weniger autoritärer Erziehung, pubertärer Erotik und harmloser jugendlicher Streiche, rücken mehr und mehr als Schauplatz blutiger Tragödien ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Gewiss, Berichte über einzelne Amokläufer sind auch schon aus der Vergangenheit bekannt. Aber den heutigen blutigen Exzessen kommt eine eigene und neue Qualität zu. Sie lassen sich nicht durch einen grauen Nebel anthropologischer Allgemeinheit verschleiern. Vielmehr handelt es sich eindeutig um spezifische Produkte unserer zeitgenössischen Gesellschaft. Die neue Qualität dieser Amokläufe lässt sich in mehrfacher Hinsicht feststellen. So sind es keine zeitlich weit auseinanderliegenden Ereignisse wie in früheren Zeiten, sondern die Massaker finden seit den 90er Jahren in immer dichterer Folge statt. Und sehr wenige dieser Amokläufer sind im klinischen Sinne geistesgestört. Vielmehr galten die meisten vor ihrer Tat als normal und gut angepasst. Wenn die Medien immer wieder scheinbar überrascht diese Tatsache feststellen, geben sie indirekt und unfreiwillig zu, dass die aktuelle gesellschaftliche Normalität die Potenz zum Amoklauf in sich trägt. Es begann in den USA. 1997 erschoss in West Paducah in Kentucky ein 14-Jähriger nach dem Morgengebet 3 Mitschüler, 5 weitere wurden verwundet. 98 eröffneten ein 11- und ein 13-Jähriger in Jonesboro in Arkansas das Feuer auf ihre Schule und erschossen 4 Mädchen und eine Lehrerin. Im gleichen Jahr erschoss ein 17-Jähriger an einer Highschool in Springfield 2 Mitschüler und verletzte 20 andere. Ein Jahr später richteten zwei 17- und 18-jährige Jugendliche das berühmte Blutbad von Littletown in Colorado an. Mit Schusswaffen und Sprengsätzen töteten sie in ihrer Schule 12 Mitschüler, einen Lehrer und anschließend sich selbst. In Europa wurden diese Schulmassaker zunächst noch im Kontext des traditionellen Anti-Amerikanismus als kulturspezifische Konsequenz von Waffenkult, Sozialdarwinismus und mangelnder sozialer Erziehung in den USA gedeutet. Aber die USA sind in jeder Hinsicht das Vorbild für die gesamte kapitalistische Welt, wie sich bald zeigen sollte. Nur eine Woche nach der Tat von Littletown schoss in der kanadischen Kleinstadt Tarver ein 14-Jähriger um sich und tötete einen Mitschüler. Weitere Schulmassaker wurden in den 90er Jahren aus Schottland, Japan und mehreren afrikanischen Ländern gemeldet. In Deutschland erstach im November 99 ein 15-jähriger Gymnasiast seine Lehrerin mit 2 Messern. Im März 2000 erschoss ein 16-jähriger seinen Schuldirektor und beging danach Selbstmord. Im Februar 2001 tötete ein 22-jähriger mit einem Revolver den Chef seiner Firma und danach den Direktor seiner früheren Schule, um sich zuletzt selber mit einer Rohrbombe in die Luft zu sprengen. Der jüngste Amoklauf eines 19-jährigen in Erfurt, der Ende April 2002 mit einer Pumpgun während der Abiturprüfung 16 Menschen niedermetzelte und sich danach selbst in den Kopf schoss, war nur der bisherige Höhepunkt einer ganzen Serie. Die Agenturberichte über Amokläufe aus allen Kontinenten lassen sich kaum erzählen. Wegen ihrer relativen Häufigkeit werden sie von den Medien nur noch übernommen, wenn sie besonders spektakulär ausfallen. So kam jeder bienere Schweizer, der Ende 2001 mit Schnellfeuerwaffen ein halbes Kantonatsparlament durchsiebte und danach Selbstmord beging, ebenso zu trauriger Weltberühmtheit wie jener arbeitslose französische Hochschulabsolvent, der wenige Monate zuvor mit zwei Pistolen das Feuer auf den Stadtrat der Pariser Vorstadt Nanterre eröffnete und 8 Kommunalpolitiker tötete. Ist der bewaffnete Amoklauf allgemeiner als die speziellen Schulmassaker, so sind beide Phänomene wiederum in den größeren Zusammenhang einer binnengesellschaftlichen Gewaltkultur eingeordnet, wie sie die gesamte Welt im Zuge der Globalisierung überschwemmt. Dazu gehören die zahlreichen Bürgerkriege, die Plünderungsökonomie in allen Kontinenten, die bewaffnete Massenkriminalität von Banden in den Slums, Ghettos und Favelas, überhaupt die allgemeine Fortsetzung der Konkurrenz mit anderen Mitteln. Es ist einerseits eine Kultur des Raubs und des Mords, deren Gewalt sich gegen andere richtet. Die Täter nehmen allerdings bewusst das Risiko in Kauf, selber getötet zu werden. Gleichzeitig wächst aber andererseits auch die unmittelbare Autoaggression an, wie die steigenden Selbstmordraten bei Jugendlichen in vielen Ländern beweisen. Zumindest für die moderne Geschichte ist es dabei ein Novum, dass der Selbstmord nicht nur aus individueller Verzweiflung, sondern auch in organisierter Form und massenhaft verübt wird. In so weit auseinanderliegenden Ländern und Kulturen wie den USA, der Schweiz, Deutschland und Uganda haben in den 90er Jahren mehrfach sogenannte Selbstmordsekten durch Akte des kollektiven und ritualisierten Freitods auf makabre Weise Aufmerksamkeit erregt. Wie es scheint, bildet der Amoklauf in der jüngsten globalen Gewaltkultur die logische Verbindung von Aggression gegen andere und Autoaggression, eine Art Synthese von inszeniertem Mord und inszeniertem Selbstmord. Die meisten Amokläufer töten nicht nur wahllos, sondern richten sich anschließend auch selbst hin. Und die verschiedenen Formen von postmoderner Gewalt beginnen zu verschmelzen. Der potenzielle Raubmörder ist auch ein potenzieller Selbstmörder und der potenzielle Selbstmörder ist auch ein potenzieller Amokläufer. Aber im Unterschied zu den Amokläufen in vormodernen Gesellschaften, das Wort Amok stammt übrigens aus der malaiischen Sprache, handelt es sich nicht um spontane Anfälle von wahnhafter Wut, sondern stets um lange und sorgfältig geplante Aktionen. Das bürgerliche Subjekt ist eben sogar dann noch von strategischer Selbstkontrolle und funktionaler Disziplin bestimmt, wenn es in mörderischen Wahn verfällt. Die Amokläufer sind außer Kontrolle geratene Roboter der kapitalistischen Konkurrenz. Subjekte der Krise, die den Begriff des modernen, aufgeklärten Subjekts bis zur Kenntlichkeit enthüllen. Selbst einem sozialtheoretisch Blinden muss die Parallele zu den Terroristen des 11. September 2001 und zu den Selbstmordattentätern der palästinensischen Intifada auffallen. Viele westliche Ideologien wollen diese Taten mit durchsichtiger Apologetik unbedingt dem fremden Kulturkreis des Islam zuordnen. Über die jahrelang in Deutschland und den USA ausgebildeten Attentäter von New York wurde in den Medien gern gesagt, sie seien trotz äußerer Integration psychisch und ideell nicht im Westen angekommen. Das Phänomen des terroristischen Islamismus mit seinen Selbstmordattentaten sei ein historisches Problem, das im Islam keine Epoche der Aufklärung gegeben habe. Die offenkundige innere Verwandtschaft von westlichen jungen Amokläufern und islamischen jungen Selbstmordattentätern beweist jedoch das genaue Gegenteil. Beide Phänomene gehören in den Zusammenhang der kapitalistischen Globalisierung. Sie sind das letzte postmoderne Resultat der bürgerlichen Aufklärung selber. Gerade weil sie im Westen in jeder Hinsicht angekommen sind, haben sich die jungen arabischen Studenten zu Terroristen entwickelt. In Wahrheit ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Westen überall, unter unterschiedlichen Bedingungen. Die Differenz der Bedingungen hat aber mehr mit unterschiedlicher Kapitalkraft als mit der Verschiedenheit der Kulturen zu tun. Die kapitalistische Vergesellschaftung ist heute in allen Kontinenten nicht sekundär, sondern primär. Und was als kulturelle Differenz von den postmodernen Ideologen hypostasiert wird, gehört eher einer dünnen Oberfläche an. Das Tagebuch eines der beiden Amokschützen von Littletown wird von den US-Behörden nicht ohne Grund unter Verschluss gehalten. Durch Indiskretion eines Beamten wurde bekannt, dass der jugendliche Täter unter anderem Gewaltfantasien Folgendes notiert hatte. Warum nicht irgendein Flugzeug stehlen und auf New York City stürzen lassen? Wie peinlich. Was als besonders perfide Untat von kulturell Fremden dargestellt wurde, hatte schon vorher im Kopf eines ureigenen Gewächses von Freedom and Democracy Gestalt angenommen. Längst verdrängt hat die offizielle Öffentlichkeit auch, dass wenige Wochen nach dem 11. September in den USA ein 15-jähriger Nachahmungstäter mit einem Kleinflugzeug in ein Hochhaus gestürzt war. Allen Ernstes hieß es in den US-Medien, der Junge habe eine Überdosis von Präparaten gegen Pickel eingenommen und sei deswegen vorübergehend geistesgestört gewesen. Diese Erklärung ist ein würdiges Produkt der Aufklärungsphilosophie in ihrem positivistischen Endstadium. In Wirklichkeit stellt das Dürsten nach dem Tod ein postmodernes soziales Weltphänomen dar, das an keine besonderen sozialen und kulturellen Orte gebunden ist. Dieser Impuls lässt sich auch nicht als Summe von bloß zufälligen Einzelerscheinungen verharmlosen. Denn auf einen, der es wirklich tut, kommen Millionen, die sich in denselben auswegslosen Gedanken- und Gefühlsmustern bewegen und mit denselben morbiden Gedanken spielen. Nur scheinbar nehmen die islamistischen Terroristen im Unterschied zu den individuellen westlichen Amokläufern organisiert religiös-politische Motive in Anspruch. Beide sind gleich weit von einem klassischen Idealismus entfernt, der die Opferung des eigenen Selbst mit realen gesellschaftlichen Zielen rechtfertigen könnte. Über die zahlreichen neuen Bürgerkriege wie über den Vandalismus in den westlichen Zentren hat der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger festgestellt, dass es dabei, Zitat, um nichts mehr geht. Um zu verstehen, muss man den Satz umdrehen. Was ist dieses Nichts, um das es geht? Es ist die vollkommene Leere des zum Selbstzweck erhobenen Geldes, das als säkularisierter Gott der Moderne nunmehr unabhängig das Dasein beherrscht. Dieser verdinglichte Gott hat an sich keinerlei sinnlichen oder sozialen Inhalt. Alle Dinge und Bedürfnisse werden nicht in ihrer Eigenqualität anerkannt, sondern diese wird ihnen vielmehr genommen, um sie zu ökonomisieren, also in bloße Galerten, wie Marx es bezeichnete, Galerten der Verwertung und damit in gleichgültiges Material zu verwandeln. Es ist eine Täuschung zu glauben, dass der Kern dieser universellen Konkurrenz die Selbstbehauptung der Individuen sei. Ganz im Gegenteil ist es der Todestrieb kapitalistischer Subjektivität, der als letzte Konsequenz zum Vorschein kommt. Je mehr die Konkurrenz die Individuen dem real-metaphysischen Vakuum des Kapitals ausliefert, desto leichter kleidet das Bewusstsein in einen Zustand, der über den Begriff des bloßen Risikos oder Interesses hinausweist. Thank you. Gleichgültigkeit gegenüber allen anderen schlägt um in die Gleichgültigkeit gegen das eigene Selbst. Ansätze dieser neuen Qualität sozialer Kälte als Kälte gegen sich selbst zeigten sich schon in den großen Krisenschüben der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Philosophin Hannah Arendt hat in diesem Sinne von einer Kultur der Selbstverlorenheit gesprochen, von einem Selbstverlust der entwurzelten Individuen und einer Schwächung des Instinkts der Selbsterhaltung aufgrund des Gefühls, dass es auf einen selbst nicht ankommt, dass das eigene Selbst jederzeit und überall durch ein anderes ersetzt werden kann. Jene Kultur der Selbstverlorenheit und Selbstvergessenheit, die Hannah Arendt noch ausschließlich auf die damaligen totalitären politischen Regimes bezog, findet sich heute in viel reinerer Form im ökonomischen Totalitarismus des globalisierten Kapitals wieder. Was in der Vergangenheit Ausnahmezustand war, wird zum Normal- und Dauerzustand. Der zivile Alltag selbst geht in die totale Selbstverlorenheit der Menschen über. Dieser Zustand betrifft nicht nur die Armen und Herausgefallenen, sondern alle, weil es der übergreifende Zustand der Weltgesellschaft geworden ist. Das gilt insbesondere für die Heranwachsenden, die keinen Vergleichsmaßstab und kein Kriterium der möglichen Kritik mehr haben. Es ist ein identischer Selbstverlust und Verlust der Urteilsfähigkeit angesichts des überwältigenden ökonomischen Imperativs, der Schlägerbanden, Plünderer und Vergewaltiger ebenso kennzeichnet, wie die Selbstausbeuter der New Economy oder die Bildschirmarbeiter des Investmentbanken. Was Hannah Arendt über die Voraussetzungen des politischen Totalitarismus sagte, ist heute offizielle Hauptaufgabe der Schule, nämlich den Kindern, Zitat, das Interesse an sich selbst aus der Hand zu schlagen, um sie in abstrakte Leistungsmaschinen zu verwandeln. Und zwar als Unternehmer ihrer selbst. Diese Kinder lernen, dass sie sich auf dem Altar der Verwertung opfern und auch noch Spaß daran haben müssen. Schon Grundschüler werden mit Psychopharmaka vollgestopft, damit sie auf Biegen und Brechen mithalten können. Das Resultat ist eine gestörte Psyche reiner Asozialität, für die Selbstbehauptung und Selbstzerstörung identisch geworden sind. Es ist der Amokläufer, der notwendigerweise hinter dem fröhlichen Selbstmanager der Postmoderne zum Vorschein kommt. Und die marktwirtschaftliche Demokratie weint Krokodilstränen über ihre verlorenen Kinder, die sie selber systematisch zu autistischen Monstern erzieht. Ja, das war zum Schluss des Tagesinfo bei Radio Dreieckland ein kurzer Auszug aus einem Essay von Robert Kurz, Der Todestrieb der Konkurrenz, geschrieben anlässlich des Massakers von Erfurt.